Hi, mein Name ist Jakob.
Hi, mein Name ist Anton. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Jakob und Anton. Ja, hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zu einer neuen Folge Sprachpfade. Servus, Jakob.
Servus.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
Alles andere wäre bei der heutigen Folge auch komisch, denn es ist heute deine Folge. Und Jakob, weißt du, was mir aufgefallen ist?
Sag.
Es ist die 40. Folge.
Hast du richtig gezählt, Anton?
Nachdem dieses Fauxpas Anfang dieser Staffel passiert ist, wo ich mich verzählt habe, track ich jetzt alles. Und ich habe ein bisschen Sorge davor, dass wir die 50. Folge einfach verpennen. Und deswegen dachte ich mir so, ich guck mal rein. Es ist die 40. Folge. Wobei ich jetzt aber nicht genau weiß, ob das mit der Jingle-Folge ist oder ohne die Jingle-Folge.
Also ich finde, Jingle-Folge ist schon zu hoch gegriffen. Es ist nur unser Jingle, der da hochgeladen ist. Und aber ich glaube, es ist Jingle. Mit. Also inhaltlich ist das noch die 39. Folge.
Ah, okay.
Aber hey, dann hast du die 40. Die 40. inhaltliche.
Oh. Ja, ist ja absolut gar kein Druck, den wir hier mal aufbauen.
Ja, du hast ja jetzt noch ein paar Wochen Zeit. Das geht.
Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine besondere Folge, Jakob. Nicht nur, weil es deine Folge ist. Oh Gott, dieses Hin und Her hier. Sondern weil es die letzte Folge des Jahres 2025 sein wird.
Oh, stimmt. Tatsächlich, ja.
So, aber bevor wir da eintauchen, habe ich noch eine Frage an dich, Jakob. Eine kleine Prüfung nebenbei. Aha. Nämlich, worum ging es denn in der letzten Folge?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Anton, wie ihr wisst, bin ich immer bestens auf diese Frage vorbereitet. Weshalb ich ohne weitere Umschweife, während ich heimlich überlege, direkt zum Punkt kommen möchte. In deiner letzten Folge, lieber Anton, die mir übrigens sehr gut gefallen hat, ging es um Ironie. Und zwar darum, wie wir gesprochene oder verbale Ironie eigentlich verstehen können oder begreifen können. Du hast uns verschiedene Theorien vorgestellt. Und es ist wie so oft, keine davon ist ganz richtig und keine davon ist ganz falsch.
Ja, so ist es, so ist es.
Lieber Anton, ich habe eine Gegenprobe. Hast du denn Feedback bekommen zu deiner Folge?
Ja, wir haben Feedback bekommen auf Spotify, das ich sehr gerne teilen möchte. Und zwar hat die Emilia, die ja die letzte Person war, die sich die Ironiefolge gewünscht hat. Also es gab ja noch mehrere Personen, aber sie war zumindest die letzte, die per E-Mail sich das gewünscht hat. Und sie hat uns geschrieben und sie sagt, auf diese Folge habe ich sehnsüchtig gewartet. Vielen Dank für die tolle Folge und den spannenden Einblick in die verschiedenen Theorien. Ja, Emilia, vielen Dank für den Vorschlag dieser Folge. Und vielen Dank auch dafür, dass du so eine nette Nachricht geschrieben
hast. Sehr schön, vielen Dank.
Außerdem hat uns Gunnar geschrieben und hat auf ein interessantes Phänomen hingewiesen. Er schreibt, by the way, Lachen über einen ironischen Kommentar kann auch Ironie sein. Und ich würde dem zustimmen. Also ich denke, viele Phänomene, darüber haben wir ja auch gesprochen, die nicht unbedingt verbal sein müssen, gehören zu der Kategorie der Ironie. Wahrscheinlich auch ein Lachen. Es geht vor allem hier um die Intention, also warum lache ich über etwas. Aber spezifisch verbale Ironie, die ja sozusagen Thema der letzten Folge war, Da würde ich Lachen nicht dazu zählen, weil das so streng genommen nicht wirklich ein sprachliches Phänomen ist, also kein verbales Phänomen, sondern eher zu so einem Außenbereich des Sprachlichen dazu zählt. So wie solche Phänomene wie besondere Betonung oder Lachen, also wo man halt auch nicht sprachlich agiert.
Man nennt solche Phänomene ja auch paralinguistische Phänomene, also die eben oft mit Sprache zusammen oder neben Sprache passieren in der Kommunikation, aber nicht mehr selbst zur Sprache gehören, wie zum Beispiel Lachen.
Genau. Deswegen auch an dich, lieber Gunnar, vielen Dank für diesen Beitrag, für diesen Kommentar und dafür, dass du dir Zeit genommen hast, um zu schreiben.
Wunderbar.
Okay, dann würde ich sagen, es ist wieder soweit, dass ich mich zurücklehnen kann. Ich muss gestehen, das sage ich, glaube ich, jedes Mal, dass ich es gestehen muss. Es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr. Ich bin ein sehr ungeduldiger und neugieriger Mensch. Ich habe schon auf dem Weg zur Aufnahme mir die Gedanken gemacht, worüber wird Jakob heute reden? Auf welche spannende Reise nimmt er uns diesmal mit? Und ich habe so ein paar Vermutungen.
Oha.
Aber ich lasse mich sehr gerne überraschen, was du uns heute mitgebracht hast.
Du hast Vermutungen. Hast du wohl irgendwas gesehen oder gehört?
Nee, ich habe nichts gesehen, gehört, aber ich dachte vielleicht, nachdem ich über Ironie gesprochen habe, wirst du über ein anderes Thema sprechen, das wir schon mal besprochen haben.
Nein. So weit ist es noch nicht. Ich kann doch nicht über meine eigene Forschung sprechen. Nein. Heute geht's um etwas ganz anderes. Lieber Anton, am 19. Juni 2018.
Oh Gott.
Stirbt in Woodside, Kalifornien, die 46-jährige Hannah Biko oder kurz auch einfach genannt Coco. Sie war eine Freundin von Robin Williams, der sie zum Lachen brachte und dessen Tod 2014 sie sehr traurig machte. Sie war begeisterte Katzenliebhaberin und von der Freundschaft zu einer dieser Katzen, die sie All Ball getauft hatte, erzählt sogar ein Kinderbuch, das Coco's Kitten heißt. Auf die Frage, wohin man geht, wenn man stirbt, antwortete Coco einfach: gemütliche Höhle, tschüss.
Okay.
Lieber Anton, Coco war kein Mensch, sondern ein Gorilla.
Oh, okay.
Coco wurde in ihrer Kindheit die amerikanische Gebärdensprache beigebracht. Und im Laufe ihres Lebens hat Coco ungefähr 1000 Gebärden erlernt und sie hat auch gelernt, ungefähr 2000 gesprochene englische Worte zu verstehen. In den 80er Jahren äußerte sie den Wunsch danach, eine Katze zu haben. Und als sie von ihren BetreuerInnen nur eine Stoffkatze erhielt, hat sie das Geschenk gar nicht angenommen und hat immer nur die Gebärde für traurig gemacht. Schließlich bekam sie dann All Ball, die Katze eben, über die auch das Kinderbuch dann geschrieben wurde. Und diese Katze wurde leider später von einem Auto überfahren.
Oh nein.
Und Coco war so erschüttert, dass sie mehrere Minuten schlicht so getan hat, als ob sie die Nachricht von ihren BetreuerInnen gar nicht wahrgenommen hätte. Die Geschichte vom sprechenden Gorilla Coco wirft ein erstaunliches Licht auf Menschenaffen, aber auch auf Tiere allgemein. Tiere haben eigene Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse und auch Persönlichkeiten. All das ist wissenschaftlich eigentlich längst bekannt. Und alle, die schon mal mit Tieren irgendwie zu tun hatten oder gearbeitet haben, die werden das bestätigen können. Tiere sind dem Menschen also viel näher als man das vielleicht lange Zeit angenommen hat. Und ich möchte heute die Frage stellen, lieber Anton, sprechen Tiere? Oder anders formuliert, nutzen Tiere Sprache?
Sehr schön, sehr, sehr schön. Oha, ich bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast und was du uns erzählst.
Ich habe auf diese Frage drei verschiedene Antworten gefunden und vorbereitet. Und keine davon ist befriedigend.
Hab ich schon befürchtet.
Wie das halt so ist. Okay, bist du bereit für die erste Antwort?
Ich bin bereit, ja.
Die erste Antwort ist nein. Nein. Tiere nutzen keine Sprache. Mhm. Wie kommt man zu der Antwort? Es gibt keinen einzigen wissenschaftlich gesicherten Hinweis darauf, dass Tiere die Sprache oder eine der Sprachen, die wir Menschen haben und die wir Menschen nutzen, auf die Art und Weise verarbeiten. Mhm. Das heißt, quasi sprachfähig verstehen,
ja,
wie wir Menschen. Mhm. Es gibt außerdem keinen Hinweis darauf, dass Tiere menschliche Sprache produzieren auf eine Art und Weise, wie es eben kompetente SprecherInnen einer Sprache machen. Mhm. Also klar, es gibt zum Beispiel Hunde und die reagieren auf unsere verbalen Befehle. Mhm. Zumindest, wenn sie gut erzogen sind. Aber diese verbalen Befehle, die sind meistens ja relativ einsilbig, komm, sitz, oder sehr kurz zumindest. Und die Bedeutung dieser Befehle lernen die Hunde auch anders als Menschensprache lernen. Es ist also eher so, dass Hunde sich die Lautung des Wortes im Gesamten merken und erkennen. Mhm. Also komm klingt einfach anders als sitz und das können Hunde auseinanderhalten. Mhm. Aber Hunde erkennen natürlich schon auch sowas wie Tonlagen. Also sie erkennen einen lobenden Ton oder auch einen schimpfenden Tonfall. Mhm. Das heißt, das verstehen sie schon. Es ist aber eben nicht so, dass ich einem Hund eine Geschichte erzählen kann und dann glauben könnte, dass der Hund dann wüsste, was in dieser Geschichte passiert.
Ja, ja.
Also das funktioniert nicht. Mhm. Also Hunde können menschliche Sprache schon wahrnehmen natürlich und irgendwie verarbeiten, aber eben nicht auf die Art und Weise, wie wir Menschen unsere Sprache verarbeiten. Mhm, mh, mh. Oder ein anderes Beispiel, Papageien, die reden ja. Und lange Zeit hat man angenommen, dass Papageien wirklich einfach nur die Worte von Menschen imitieren, also diese Laute, und die dann einfach so nachsprechen. Es gibt ja auch dieses sprichwörtliche Nachsprechen wie ein Papagei. Das heißt, sie produzieren menschliche Laute. Sie sind auch biologisch in der Lage überhaupt, anatomisch diese Laute zu produzieren. Aber es ist schon auch so, dass sie die Bedeutung von den Worten, die sie so produzieren, durchaus verstehen können. Also Papageien verstehen, dass Hallo eine Begrüßung ist. Papageien verstehen, dass wenn sie Keks sagen, dass das eine Aufforderung ist, dass sie jetzt gerne einen Keks haben wollen würden. Die wissen schon, was das bedeutet. Aber auch hier ist der Fall, wir brauchen jetzt von so einem Papagei keine elaborierten Antworten in syntaktisch korrekten Sätzen erwarten. Das wird nicht passieren. Das heißt, wenn wir einen Papagei fragen, wie es ihm geht, dann kann der vielleicht antworten mit gut oder schlecht, aber er wird uns sicherlich nicht erzählen können, warum es diesem Papagei vielleicht gut oder schlecht geht.
Ja, klar.
Und auch Coco hat die Zeichen der menschlichen Sprache verstanden und ja auch teilweise selbst produziert, die Gebärdensprache. Aber bereits menschliche Kleinkinder übertrafen sie in ihrer Sprachfertigkeit. Also die erste Antwort lautet ganz klar, nein, Tiere nutzen keine Sprache. Weder verstehen sie menschliche Sprache vollständig, noch können sie sie kompetent produzieren, so wie wir Menschen.
Das ist eine interessante Position, denn man könnte ja so argumentieren und sagen, na gut, okay, zum Beispiel bei den Hunden. Man kann ja Hunde erziehen, man kann ihnen ja bestimmte Kommandos beibringen und theoretisch, so jetzt erstmal ganz vorsichtig hypothetisch formuliert, könnte man ja annehmen, wenn man zum Beispiel dem Hund auf irgendein Objekt zeigt oder mit seinem Finger diese Zeigegeste macht und irgendwohin deutet und dann zum Beispiel zum Hund los sagt und der Hund dann losrennt, dann könnte man ja annehmen, dass der Hund kommunikativ handelt, weil er verstanden hat, was ich eigentlich von ihm möchte, nämlich dahin zu laufen, wo ich hinzeige. Und das ist ja auch eine mögliche Position, die man einnehmen kann, indem man sagt, Hunde verstehen eine Zeigegeste und deswegen kann man sagen, okay, sie verstehen auch somit sprachliches Handeln beziehungsweise kommunikatives Handeln in dem Sinne.
Sehr gut. Sehr gut, Anton.
Ganz vorsichtig, ich denke, du wirst gleich noch dahin kommen.
Ja, also du hast, es ist quasi, wie wenn du mir mein Skript geguckt hättest. denn das ist direkt mein nächster Punkt. Okay. Also ich habe gerade gesagt, Tiere nutzen keine Sprache. Mhm. Und jetzt komme ich quasi zu meiner zweiten Antwort. Mhm. Diese zweite Antwort ist ein verunsichertes Jein. Mhm. Denn jetzt kommt ein Aber. Tiere nutzen keine menschliche Sprache. Aber Tiere kommunizieren ja schon. Mhm. Und zwar eigentlich alle Tiere, die wir Menschen so beobachten, kommunizieren. Und einerseits kommunizieren einige Tiere relativ erfolgreich mit dem Menschen. Mhm. Andererseits kommunizieren Menschen relativ erfolgreich mit einigen Tieren. Und drittens kommunizieren Tiere natürlich auch sehr erfolgreich untereinander. Mhm, und zwar nicht nur immer innerhalb derselben Art, sondern eben auch mit anderen Spezies. Also so wie wir Menschen ja auch mit anderen Spezies kommunizieren. Ja. Und ich dachte, vielleicht klären wir mal, was denn eigentlich Kommunikation ist. Denn Kommunikation ist nicht gleich Sprache.
Richtig.
Und in einer sehr breiten Definition von Kommunikation kann man das begreifen als einen zweiseitigen Prozess, in dem Signale oder Zeichen ausgetauscht werden.
Ja.
Also eine Seite, die gibt Zeichen und die andere Seite, die empfängt sie, beziehungsweise, das ist eigentlich das Wichtigere, die interpretiert sie.
Mhm, mh.
Und das ist grob gesagt alles. Also das ist Kommunikation. Und wenn wir so drüber nachdenken, dann gibt es eigentlich relativ vieles in der Welt, was kommuniziert.
Mhm.
Satelliten kommunizieren, Server, Saugroboter, aber natürlich auch Ameisen, Bienen, Bären, Hunde, Pferde, Kleinkinder, DoktorandInnen und sogar die hypothetischen Aliens, alle kommunizieren.
Ja, das sind diese Sender-Empfänger-Kommunikationsmodelle, also die ausschließlich auf sogenanntem Dekodieren und Enkodieren der Botschaft aufbauen.
Genau, es gibt so relativ technisch-mathematische Kommunikationstheorien quasi. Mhm. Auf die wollte ich jetzt gar nicht so unbedingt referieren. Wichtig ist bei jeder kommunikativen Theorie, es ist ein zweiseitiger Prozess, in dem irgendeine Art von Zeichen ausgetauscht wird.
Mhm.
Und dieses Zeichen, das kann natürlich sprachlich sein, muss aber nicht sprachlich sein. Also Formen der Kommunikation, das kann Gestik sein, das kann Mimik sein, das kann auch Lachen sein, also durchaus auch etwas, was wir mit dem Mund ja produzieren, aber eben nicht verbal.
Mhm.
Das kann aber auch einfach nur ein Blick sein. Zu so einem breiten Kommunikationskonzept gibt es im Moment auch ein Forschungsprojekt in der germanistischen Sprachwissenschaft, das heißt posthumanistische Linguistik. Kommunikative Praktiken zwischen Menschen, Tieren und Maschinen. Und ich habe den Link zu diesem Projekt, wer sich da mal informieren will, wen das interessiert, den Link habe ich in die Shownotes gepackt. Und die suchen zurzeit Teilnehmende für eine Studie. Und es geht darum, vielleicht kommuniziert ihr in eurem Alltag viel mit Sprachassistenzsystemen oder viel mit Haustieren. Und dann könnte es sein, dass ihr quasi, dass ihr interessant seid als ProbandInnen für dieses Forschungsprojekt. Wenn ihr Interesse habt, dann klickt doch einfach mal auf den Link und vielleicht ist das was für euch. Bei diesen Beispielen, die ich jetzt gerade genannt habe, vor allem bei diesen tierischen Beispielen, also Ameise, Biene, Bär, Hund, Pferd, ja, da sehen wir, Tiere sind ja schon sehr unterschiedlich. Also eine Ameise und ein Bär. Da muss ich jetzt kein Biologe sein und muss auch nicht lange drüber nachdenken, um zu verstehen, die kommunizieren wahrscheinlich schon sehr unterschiedlich miteinander. Und es gibt eben manche Tiere, die kommunizieren so, dass wir Menschen sie halbwegs gut verstehen können, und andere, die kommunizieren auf eine Art und Weise, die wir mit unseren Sinnen gar nicht so gut wahrnehmen können. Also Hunde zum Beispiel, die haben sich evolutionär auf den Menschen angepasst, auf eine Art und Weise, so dass wir als Menschen sie gut verstehen können und natürlich auch andersrum, sodass Hunde uns Menschen gut verstehen können. Das nennt man Koevolution. Mhm. Wahrscheinlich haben wir Menschen uns da auch ein bisschen angepasst, das weiß ich jetzt nicht so genau. Andere Tiere kommunizieren aber anders. Und ich habe jetzt mal so eine kleine Auswahl mitgebracht an Klassikern, aber vielleicht auch ein paar Highlights von Tierkommunikation.
Ich bin gespannt.
Und zwar geht es jetzt vor allem um die Tier-Tier-Kommunikation. Also Tiere kommunizieren mit Tieren. Mhm. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass Vogelgezwitscher, zum Beispiel von Rotkehlchen, bestimmten Reihenfolgenregeln entspricht. Und nur wenn dieses Vogelgezwitscher in der richtigen Reihenfolge passiert, kann es auch verstanden werden von den anderen Individuen derselben Art. Mhm. Und Vögel drücken damit unter anderem Emotionen aus. Es gibt außerdem hunderte von Tierspezies, die sich gegenseitig durch besondere Rufe vor Gefahr warnen. Und manche dieser Spezies haben sogar gesonderte Rufe, je nachdem, um was für eine Gefahr es sich handelt. Der nordamerikanische Präriehund, der hat ein besonders komplexes System. Der kann mit Hilfe seiner Rufe die Richtung des Angriffs, die Art des Feindes und auch die Größe und Geschwindigkeit kommunizieren. Mhm. Wenn es sich um Menschen handelt, beschreiben Präriehunde sogar teils die Farbe der Kleidung, oder ob die Menschen etwas in der Hand halten und was das ist, was die Menschen in der Hand halten. All das können Präriehunde eben mit ihren Lauten kommunizieren.
Wow.
Und laut manchen Forschenden benutzen Präriehunde hierfür eine Grammatik mit Verben, Substantiven und Adjektiven.
Was? Wahnsinn, krass.
Also laut manchen Forschenden. Mhm. Der Trauerdongo, das ist ein Vogel, der imitiert die Warnrufe von anderen Spezies und frisst dann das Essen der erschreckt fliehenden anderen Tiere. Das finde ich auch gut. Es gibt auch ein internationales Forschungsprojekt, das die Gesänge von Buckelwalen untersucht und versucht, die zu entschlüsseln. Und diese Gesänge, die werden ja über hunderte von Seemeilen getragen. Mhm. Und an diesem Projekt arbeiten auch LinguistInnen mit und untersuchen eben die Grammatik dieser Gesänge. Mhm. Den Link zu diesem Projekt habe ich auch in die Shownotes gepackt. Und Dank geht an Kati, die mir vor Ewigkeiten mal diesen Hinweis zu diesem Projekt gegeben hat. Was gibt es noch für Kommunikation? Delfine geben sich zum Beispiel gegenseitig Namen, bei denen sie sich dann nennen.
Echt? Wow. Mhm.
Delfine benennen sich. Aber das alles, das ist ja bisher alles so lautliche Kommunikation. Mhm. Also dasselbe, wie menschliche Sprache auch funktioniert. Aber es geht auch anders. Die Präriehunde, die wir gerade schon hatten, die kommunizieren unter der Erde meistens nicht mit Lauten, weil nämlich dieses Lautsystem vor allem ein Warnrufsystem ist. Und unter der Erde, da müssen sie sich anscheinend nicht so sehr warnen, da sind sie sicher. Stattdessen geben sie sich, wenn sie sich begegnen, einen herzhaften Zungenkuss und erkennen so, ob das Individuum, das ihnen gerade gegenübersteht, Familie, Freund oder auch Feind ist. Ja, Hunde, also die echten, das kennt man, glaube ich, auch, die riechen sich zur Begrüßung gerne immer erstmal ausgiebig gegenseitig am Hinterteil. Auch das ist eine Art der Kommunikation. Es gibt da bestimmte Drüsen, Analdrüsen, und es gibt ein bestimmtes Organ, mit dem Hunde dann die Stoffe aus diesen Drüsen auch wieder wahrnehmen können. Die Mantisgarnele, die kommuniziert mit der Farbe ihres Körpers.
Echt? Ui.
Ja, und der Klassiker sind, glaube ich, die Bienen, die tanzen. Also die bewegen ihren Körper und bewegen sich auch im Raum, im Bau, um ihren Schwestern zu kommunizieren, wo und wie weit sich eine Nahrungsquelle befindet und auch, ob das eine ertragreiche, eine gute Nahrungsquelle ist oder vielleicht eine nicht so gute Nahrungsquelle. Mhm. Also aus all diesen Unterschieden in der Tierwelt, da erwächst auch quasi der nächste Kritikpunkt. Mhm. Nämlich der, dass Tiere schon sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und Jacques Derrida, das ist ein französischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, Stichwort Dekonstruktion, der hat mal bemerkt, dass eine Spinne und ein Gorilla natürlich weniger gemeinsam haben als ein Gorilla und ein Mensch. Spinnen und Gorillas gehören aber für uns Menschen zur gleichen Kategorie, nämlich zu den Tieren. Und der Mensch steht alleine da und ist irgendwie abgegrenzt von allen anderen Tieren. Also der Kritikpunkt ist, dass das natürlich ein Spektrum ist, auf dem auch wir Menschen zu verorten sind. Und dass sich eben Menschen und manche Tierspezies näher sind, auch eben in ihrer Kommunikation näher sind,
ja,
als manche Tierspezies untereinander.
Ja, das finde ich auch gar nicht so überraschend, denn auch anatomisch betrachtet, also was die Körper angeht von Tieren und von Menschen ja auch, dann ist es ja auch so, dass wir sprechen, indem wir unseren Körper bewegen, also bestimmte Muskelgruppen aktivieren, dass bei uns dann die Luft aus der Lunge rausströmt durch den Mund und dadurch ja auch bestimmte Laute dann artikuliert werden. Und anatomisch betrachtet ist es schon somit so, dass die anatomischen Ähnlichkeiten ja auch eher dazu tendieren, dass halt auch lautlich ähnlichere Laute produziert werden. Und somit ist es natürlich ein Unterschied, ob wir jetzt die Spinne mit einem Affen vergleichen oder zum Beispiel ein Affen mit einem Menschen.
Ganz genau. Und beim Nachdenken über Tiere, da gibt es im Prinzip zwei Fallen, in die wir reingeraten können. Und die erste Falle, die ist die folgende, dass wir jetzt einfach argumentieren können, ja, all das stimmt, all das ist Kommunikation, was diese Tiere machen, aber es ist eben keine Sprache. Denn es ist ja alles irgendwie anders als das, was wir Menschen machen. Und diese Argumentationsrichtung oder diese Argumentationsfalle, die nennt man Anthropozentrismus. Also eine menschenzentrierte Argumentation. Du hast es gerade schon gesagt, es ist ja klar, dass keine Tierart genauso spricht wie der Mensch.
Ja, ja.
Sondern dass Tiere und die verschiedenen Tierspezies unterschiedlich kommunizieren. Also, dass sie ihre eigenen Wege gefunden haben, zu sprechen. Wir könnten uns, um mal von den Tieren wegzukommen, wir können uns auch an den Film Arrival erinnern, den ich mal in unserer ersten Staffel mal erwähnt habe.
Ja.
Da kommen Aliens auf die Erde und die kommunizieren auch nochmal vollkommen anders. Aber da ist auch vollkommen klar, das ist Sprache. Ja? Bei Tieren ist das nicht so klar, obwohl man sagen kann, naja, das ist eben eine für jede Spezies relativ eigene Art zu kommunizieren. Warum sollte das nicht Sprache sein? Das ist also die Falle des Anthropozentrismus, dass wir quasi die menschliche Sprache hernehmen, die tierische Kommunikation damit vergleichen und dann sagen, nichts ist so wie die menschliche Sprache, also sprechen Tiere nicht. Es gibt aber noch eine andere Falle. Wir könnten jetzt ja auch sagen, natürlich ist tierische Kommunikation Sprache. Es werden ja Informationen ausgetauscht, das passt also. Wieso sollte das dann keine Sprache sein? Wir Menschen, wir tauschen ja auch nur Informationen aus und Tiere kommunizieren ganz ähnlich wie Menschen über Bedürfnisse, über Emotionen und so weiter und so fort. Und diese Falle heißt Anthropomorphismus, also die Vermenschlichung von Tieren. Tiere sind keine Menschen. Wir Menschen, wir sind eine bestimmte Tierart, ja, aber kulturell gesehen ist das nochmal eine ganz andere Prägung. Da unterscheiden wir eben Tiere von Menschen und nicht jede Tierspezies und nicht jedes Tier kann eben ohne weiteres einfach mit dem Menschen verglichen werden. Und Menschen sprechen und damit kommunizieren sie und Tiere eben nicht. Tiere kommunizieren irgendwie anders, aber sprechen halt nicht. Sprechen, das wäre rein menschlich, um dieser Falle des Anthropomorphismus zu entkommen quasi. Und in der Philosophie gibt es ja auch öfter mal den Versuch, den Menschen darüber zu definieren, dass er das sprachbegabte Tier ist. Ja? Und das geht auch in diese Richtung. Also, was ist der Mensch? Der Mensch ist das Tier, das sprechen kann. Ja, was machen wir jetzt mit diesen zwei Fallen, also mit diesen beiden entgegengesetzten Fallen? Meine zweite vorläufige Antwort ist erstmal, jein. Nutzen Tiere Sprache? Jein. Kommt drauf an, in welche Richtung ich argumentiere, würde ich sagen.
Stimmt.
Und das bringt mich auch zu meiner dritten Antwort. Es kommt drauf an. Nutzen Tiere Sprache, es kommt drauf an.
Oh nein.
Es ist jetzt nämlich der Moment gekommen, wo wir uns endlich fragen müssen, Sprache, was ist denn das eigentlich?
5 Staffeln später sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir mit dem Podcast angefangen haben.
Schön. Und was ist der Unterschied zwischen Sprache und Kommunikation? Und meine Antwort also auf die Frage Sprache, was ist das eigentlich, die bezieht sich jetzt natürlich auf den kommunikativen Aspekt von Sprache. Mhm, es kursieren viele, viele verschiedene Antworten auf die Frage, was ist Sprache? Mhm. Und ich beziehe mich jetzt ganz explizit auf diese kommunikativen Antworten. Also es hat gerade schon angeklungen, Sprache ist ein Teil von Kommunikation. Mit Sprache können wir kommunizieren. Aber Kommunikation ist weit mehr als Sprache.
Da hast du recht.
Und ist auch manchmal überhaupt nicht sprachlich. Es gibt verbale, also sprachliche Kommunikation, und es gibt nonverbale, also nicht sprachliche Kommunikation. Ja. Und das wirft allgemein so ein Licht auf Sprache. Sprache ist nämlich oft ein Teil eines größeren Phänomens. Also in der Psychologie und in der Kognitionswissenschaft, da ist Sprache auch interessant, weil die natürlich in unserem Kopf stattfindet, Sprache, also in unserer Kognition. Und Sprache ist für die Ironieforschung interessant und für die Kommunikationswissenschaften, worüber wir gerade sprechen, ist Sprache auch interessant, weil eben viel Kommunikation mit Sprache funktioniert.
Richtig.
Aber es gibt eben auch nonverbale Kommunikation. Das machen wir Menschen, das machen aber auch Tiere natürlich, über die wir gerade schon gesprochen haben. Das kann Körperhaltung sein, Gestik und Mimik. Aber Achtung, nochmal ganz wichtig, Gebärdensprache oder beziehungsweise die vielen verschiedenen Gebärdensprachen, die es gibt, das sind Sprachen. Also die gehören zur verbalen Kommunikation. Richtig. Auch wenn sie nicht lautlich artikuliert ist, sondern eben mit Gebärden artikuliert ist. Ja, hier fangen jetzt aber die Probleme schon an, also verbal, nonverbal. Ja, indem wir sagen, dass Sprache verbal ist, schließen wir ja von vornherein jegliche Kommunikation aus, die nicht verbal, also nicht im weiteren oder engeren Sinne wortbasiert funktioniert. Also auch wenn diese Kommunikation noch so ausgefeilt und noch so kompliziert ist, das wäre dann keine Sprache, weil sie ist ja nicht verbal. Also dieses Argument ist so ein bisschen anthropozentrisch. Mhm. Menschliche Sprachen funktionieren eben mit Worten und haben so ein bestimmtes System. Bedeutet ja nicht, dass jede andere Sprache auch so funktionieren muss. Aber wir nehmen uns trotzdem mal mit. Sprache ist ein Teil von Kommunikation, aber nicht alle Kommunikation ist sprachlich. Und im Übrigen, das berührt auch eine andere sprachphilosophische Frage, nämlich die Frage danach, was denn überhaupt der Zweck von Sprache ist. Ich habe schon gesagt, ich konzentriere mich darauf, dass Sprache ein Kommunikationswerkzeug ist, ein Mittel zur Kommunikation. Andere PhilosophInnen gehen aber davon aus, dass Sprache ein Mittel zum Weltverständnis ist oder noch andere Dinge. Also ich berühre diese Frage heute nicht und sehe Sprache ganz pragmatisch einfach als Kommunikationsmittel.
Ein Beleg dafür, dass wir auch ohne Sprache kommunizieren können, ich gehe nochmal zurück zu der Zeigegeste, das sehen wir auch bei Menschen. Kinder bzw. Säuglinge, die noch nicht in der Lage sind, sprachlich sich auszudrücken, also noch keine Sätze zu formulieren oder ihre Absichten auszudrücken. Ich möchte das, ich möchte dies. Sie kommunizieren aber auch so ab circa 9 bis 12 Monaten ungefähr, fangen sie an, dann auf bestimmte Objekte auch zu zeigen und somit ihre Intention auszudrücken, dass das Kind zum Beispiel das Spielzeug haben möchte oder die Flasche oder so. Also sprich, das ist nicht nur eine Frage der Kommunikation im weitesten Sinne, also der Kommunikation auch bei Tieren, sondern auch bei uns Menschen beobachtet man ja auch, dass wir ohne Sprache kommunizieren können, sogar in so einem Stadium der Vorsprachlichkeit.
Ganz genau. Und um so die Essenz von Sprache einzufangen, wurde versucht, so Sprachuniversalien herauszuarbeiten, also indem man möglichst viele natürlich menschliche Sprachen miteinander verglichen hat und so Merkmale herausgearbeitet hat, die es in jeder Sprache dieser Welt gibt. Das sind sogenannte Sprachuniversalien. Und es gibt da natürlich viel Diskussion. Es gibt verschiedene Merkmale, verschiedene Auffassungen über diese Universalien. Aber wieder wichtig zu betonen ist, es wurden nur menschliche Sprachen untersucht, um so diese Universalien herauszuarbeiten. Das heißt, diese Universalien sind anthropozentrisch. Mhm. Es geht da erstmal nur um den Menschen und um menschliche Sprache. Und so gesehen können die auch nicht so wirklich gut hergenommen werden, um dann die auf tierische Kommunikation anzuwenden und zu überlegen, ist das denn jetzt schon eine Sprache oder keine Sprache? Weil wir dann wieder menschenzentrierte Maßstäbe an Tiere ansetzen würden. Was können wir also sonst machen? Ein anderer Ansatz ist, dass man sich Kriterien nicht von Sprache, sondern eher von Sprachfähigkeit überlegt. Die Idee ist, sobald eine Spezies, ein Individuum sprachfähig ist und natürlich auch Exposition zur Sprache hat, also einer Sprache ausgesetzt ist, dann wird es diese auch erlernen. Also dann wird es eine Sprache benutzen. Ich ändere also jetzt quasi unsere Frage. Die Frage war, benutzen Tiere Sprache? Und jetzt ist die Frage eher, sind Tiere sprachfähig? Und da wurden in einem Aufsatz, der auch so heißt, der Aufsatz heißt Do Animals Use Language, hat die Forscherin Donna Jo Napoli 5 Kriterien vorgestellt, die für ja, diese Sprachfähigkeit oder Sprache ausschlaggebend sind. Und alle 5 dieser Kriterien müssen zutreffen und dann kann man von Sprache oder von Sprachfähigkeit sprechen. Mhm. Bist du bereit für diese Kriterien?
Ich bin sehr bereit.
Okay, also. Das erste Kriterium ist, Sprache ist systematic, also Sprache ist systemisch. Mhm. Sprache ist ein System und dieses System gehorcht Regeln. Es gibt Regelhaftigkeiten und Muster. Und diese Regeln, die nennen wir Grammatik. Mhm. Anton, über diese Regeln hast du schon mal gesprochen in Folge 4.5.
Korrekt.
Wo du dich dem Thema der Grammatik angenähert hast.
Das stimmt.
Und auch ich habe schon mal über diese Regeln gesprochen, nämlich in Bezug auf das Haben und das Sein perfekt im Deutschen in der Folge 4.6. Und Systematic, das ist also das erste Kriterium. Und wenn wir das auf Tiere anwenden, auf tierische Kommunikation, dann ist tierische Kommunikation durchaus auch teilweise systemisch. Und es gibt Regeln und diese Regeln, das habe ich ja vorhin auch schon gemacht, können wir auch Grammatik nennen. Also das komplexe System der Warnrufe von nordischen Präriehunden zum Beispiel. Das nächste Kriterium, das ist Sprachfähigkeit, die ist innate, also die ist angeboren. Mhm. Die Sprachfähigkeit des Menschen ist angeboren und Menschen fangen zwar nicht von vornherein einfach an zu sprechen, aber wir müssen Babys und Kleinkindern Sprache nicht extra beibringen, sondern die lernen das von ganz alleine mit genügend sprachlicher Exposition. Mhm. Das würde bei unserem Gorilla Coco nicht passieren. Mhm. Also egal, wie viel Exposition ein Gorilla oder auch ein Hundewelpen mit der menschlichen Sprache hat, die würden das nicht von alleine einfach so lernen, sondern das passiert nur, wenn der Mensch bestimmte Methoden anwendet, um Sprache bzw. manche sprachliche Zeichen nur diesen Tieren beizubringen. Mhm. Das dritte Kriterium, das ist Displacement oder Distanz. Also wir können mit Sprache über Dinge kommunizieren, die nicht in unserer direkten Nähe sind, die also nicht in unserer Sinneswahrnehmung vorhanden sind. Und das beobachtet man bei manchen Tieren auch, aber es ist tatsächlich relativ selten in ihrer Kommunikation. Meistens geht es in tierischer Kommunikation um direkte Sinneswahrnehmungen. Mhm. Und dieses Kriterium Displacement, das korreliert übrigens kognitiv mit der Fähigkeit der Objektpermanenz. Also der Fähigkeit zu wissen, dass ein Objekt oder natürlich auch ein Mensch weiterhin existiert, auch wenn man dieses Objekt oder diesen Menschen gerade nicht wahrnimmt. Mm-hmm. Und das ist etwas, was Kleinkinder ab einem bestimmten Zeitpunkt lernen oder erlangen, diese Objektpermanenz. Und viele Tiere haben diese Objektpermanenz eben nicht. Mm-hmm. Und es gibt ja auch dieses Babyspiel, wo ist die Mama, wo ist der Papa? Und im Prinzip ist das ein Spiel mit der Objektpermanenz.
Ja, ja.
Also man kann damit auch wunderbar überprüfen, hat mein Kind schon Objektpermanenz oder nicht. Das vierte Kriterium, das ist die Abstraction, also die Abstraktion. Und das hängt auch mit Displacement zusammen, denn es geht wieder darum, dass wir über Dinge sprechen können, die wir nicht direkt wahrnehmen oder nicht direkt wahrnehmen können. Mhm. Wir können eben auch über nicht dingliche oder nicht verdinglichte Sachen sprechen. Mhm. Wir können über unsere Emotionen sprechen, wir können über westliche und östliche Philosophie sprechen, wir können über Grammatik sprechen. Mhm. All das ist Abstraktion und das, da sind wir schon tief im kognitiven Bereich, genau. Also Abstraktionsfähigkeit, das ist natürlich eigentlich eine kognitive Fähigkeit. Und wir wissen aber auch, habe ich vorhin schon gesagt, Vogelgezwitscher ist zum Beispiel auch oft Ausdruck von Emotionen. Mhm. Oder Coco, der Gorilla, der die Gebärde für traurig zeigt, als sie keine echte Katze, sondern nur eine Stoffkatze geschenkt bekommen hat. Mhm. Also zu so einer kognitiven Abstraktion sind Tiere eben schon auch in der Lage. Mhm. Und das fünfte Kriterium, das ist creative, also kreativ. Mhm. Und es geht darum, dass wir Menschen mit unserer Sprache immer neue Ausdrücke, immer neue sprachliche Zeichen und immer neue sprachliche Zeichenketten schaffen können. Genau. Und damit immer neue Dinge ausdrücken können. Also man kann mit jeder Sprache ganz prinzipiell alles sagen. Das funktioniert natürlich teilweise auf verschiedene Arten und Weisen. Die Regeln der Grammatik sind unterschiedlich, aber ich kann mit allem alles sagen. Also ich kann ein und denselben Text in jede einzelne Sprache übersetzen, zum Beispiel. Mhm. Das funktioniert bei tierischen Kommunikationssystemen teilweise nicht. Also der nordamerikanische Präriehund, der hat ja dieses ausgeklügelte Alarmrufsystem, wo sich die einzelnen Individuen gegenseitig warnen können vor irgendeiner Gefahr. Dieses System funktioniert wunderbar für Warnungen, aber es funktioniert eben nicht, wenn so ein Präriehund etwas anderes ausdrücken wollen würde. Zum Beispiel die Liebe zu einem anderen Präriehund, falls Präriehunde Liebe empfinden. Oder die Freude darüber, wie schön der Tag ist. Mhm. Das würde mit diesem komplexen, lautlichen System nicht funktionieren.
Okay.
Da sehen wir, auch wenn Präriehunde eine Grammatik haben, also das Kriterium systematic zutrifft, das Kriterium creative, das trifft nicht zu. Mhm. Und laut Donna Jo Napoli treffen alle diese Merkmale auf Menschen zu, beziehungsweise auf deren komplexe Kommunikationssysteme, also das, was wir Sprache nennen. Aber bei keinem einzigen bisher beobachteten Tier treffen alle fünf Kriterien zu. Also, das habe ich ja gerade schon gesagt, immer mal wieder treffen Kriterien zu. Mhm. Aber es trifft bei keinem einzigen Kommunikationssystem von einer tierischen Spezies alle fünf dieser Kriterien zu.
Okay, okay, okay. Also, finde ich spannend, diese Übersicht. Also, es müssen alle fünf Kategorien sozusagen gecheckt werden, die müssen alle ein Häkchen haben, damit man von einer Sprache im engeren Sinne sprechen kann dann.
Ja.
Okay, finde ich interessant, weil ich würde schon, also ich kenne mich mit diesem Forschungsgebiet nicht so intensiv aus, das muss man davor sagen, aber meine Intuition sagt mir, bei dem ersten Punkt, bei der Systematik, könnte man ja auch argumentieren und sagen, naja, vielleicht wissen wir nur sehr wenig zurzeit darüber, wie bestimmte Tiere miteinander kommunizieren, dass wir noch nicht an dem Punkt einer Systematik angekommen sind. Ich meine, die Grammatik ist ja auch relativ gut erforscht, die menschliche Grammatik, die menschliche Sprachgrammatik. Aber da wissen wir ja auch noch nicht alles. Und bei dem zweiten Punkt der Angeborenheit fand ich das Beispiel sehr gut. Also das leuchtet mir vollkommen ein, dass unser Beispiel mit dem mit der Coco, dass sie halt diese Gebärdenzeichen nicht ohne das menschliche Einmischen erlernt hätte, so wie wir halt Sprache erlernen würden.
Ja.
Aber der Punkt mit der Angeborenheit der Sprachfähigkeit ist ja auch nicht so ganz unumstritten, auch bei den Menschen. Also klar ist da sicherlich ein multifaktorieller Zusammenhang zu beobachten, also dass das wahrscheinlich was mit Angeborenheit zu tun hat und mit dem Erwerb, aber auch da sind die Grenzen so ein bisschen fließend, würde ich sagen.
Also was, glaube ich, klar ist, ist, dass der Mensch im Moment, zumindest wahrgenommen durch den Menschen, schon das intelligenteste Tier ist.
Mhm.
Also das mit der, und Intelligenz ist ein sehr schwieriger Begriff, der ist nicht wirklich gut definierbar. Ja. Aber ich sage jetzt einfach mal, das kognitiv am weitesten oder am besten entwickelste Lebewesen. Deswegen ist es auch klar, dass quasi die menschliche Kommunikation oder die menschlichen Kommunikationssysteme auch irgendwie auf eine Art und Weise die komplexesten sind. Ich habe mich aber schon gefragt, also diese Wahl dieser Kriterien, ist das denn Zufall? Ist das denn wirklich so, dass Sprache betrachtet wurde und dann gesagt wurde, das sollte jetzt Sprache sein? Oder wurden diese Kriterien bewusst oder unbewusst, so gewählt, dass eben Tiere aus der Gemeinschaft der Sprechenden ausgeschlossen werden können.
Mhm.
Dass also der Mensch weiterhin das einzige Tier ist, das spricht.
Mhm.
Weil ich habe nämlich schon das Gefühl, dass der Mensch, also wir Menschen, uns darauf was einbilden, dass wir die Einzigen sind, die sprechen. Also was ich sagen will ist, diese Auswahl an Kriterien, die ist ja auch wieder menschengemacht. Und das ist auch keine allgemeingültige Definition, diese Kriterien, sondern es ist halt ein Vorschlag für Mindestmerkmale von Sprache. Und es gibt auch andere Vorschläge, andere Kriterien für solche Mindestmerkmale. Ich habe zum Beispiel ein kurzes YouTube-Video auch in den Shownotes verlinkt. Da wird sich auch die Frage gestellt, do animals use language? Die Antwort ist hier auch nein. Aber es sind andere Kriterien, die gewählt werden. Also andere Menschen definieren solche Merkmale für Sprache eben anders. Und dann kann es eben sein, dass manche von der komplexeren tierischen Kommunikation eben schon als Sprache gezählt wird. Es ist da einfach keine Klarheit vorhanden, weil es ist eine Definitionssache.
Ja, ja.
Und ich würde sagen, die allgemeine Tendenz in der Beantwortung dieser Frage, die geht im Moment in eher in Richtung Nein, zumindest von der Linguistik her. Tierische Kommunikation wird aber eigentlich nicht von der Linguistik behandelt und beforscht, sondern von der Verhaltensbiologie oder der Ethologie. Und da gibt es eben schon manche, die sagen, ja, das ist schon eine Sprache. Das kann man als Sprache werten oder als sprachliche Strukturen, die wir hier feststellen bei Tieren. Und ich denke, das weist auch einfach so ein bisschen darauf hin, dass menschliche Sprache einfach auf einem Kontinuum liegt mit tierischer Kommunikation. Also es gibt einfach verschiedene tierische Spezies, zu denen wir Menschen ja auch gehören. Und tierische Kommunikation, die entwickelt sich ja, so wie sich menschliche Sprache entwickelt. Und die könnte evolutionär, natürlich im Zusammenhang mit steigender kognitiver Kapazität dieser Spezies, schon auch nochmal alle diese Kriterien an Sprache, die wir Menschen jetzt aufgestellt haben, erfüllen. Und die könnte also evolutionär komplexer werden und eben immer näher sich entwickeln hin zu einem komplexen System, wie es menschliche Sprache ist. Und das ist also ein dynamisches Spektrum. Und an dem einen Ende, da sind wir Menschen eben als die komplexeste Lebensform, die wir bisher so erkannt haben im Universum. Wir haben eine sehr abstrakte Art der Kommunikation, nämlich eben die Sprache. Und aber wo dann die Grenze ist auf diesem Spektrum von Sprache hin zu quasi nicht sprachlicher Kommunikation, aber trotzdem komplexe Kommunikationssysteme, wie es manche Tiere haben, das ist Definitionssache. Das ist im Prinzip einfach eine Linie, die wir Menschen ziehen. Und manche Menschen ziehen die da und andere Menschen ziehen die woanders. Und es bleibt abzuwarten, ob wir Menschen uns einigen oder ob nicht irgendwann doch eine Tierart entdeckt wird, die alle diese 5 Kriterien oder 4 Kriterien oder wie auch immer, wie viele Kriterien man ansetzt, die alle diese Kriterien erfüllen, dann könnte man auch von Sprache sprechen. Bis dahin bleibt die Antwort, und das ist meine letzte Antwort für heute, es kommt drauf an, nämlich auf die Definition.
Lieber Jakob, ich danke dir viele, viele, viele Male für diese super spannende und interessante Folge. Am Ende ist aber eine Frage bei mir noch offen geblieben. Die Coco, konnte sie somit sprechen oder konnte sie somit nicht sprechen?
Tja, also Coco hat menschliche Sprachen verwendet. Also sie hat selbst die amerikanische Gebärdensprache produziert und hat aber die englische Sprache hören und verstehen können. Aber eben nur eine gewisse Anzahl an Ausdrücken in beiden diesen Sprachen. Also ungefähr 1000 Gebärden und ungefähr 2000 gesprochene englische Wörter. Das reicht nicht für eine kompetente Sprachnutzung, so wie wir Menschen es tun. Das heißt, in der Art und Weise, wie Coco mit menschlichen Sprachzeichen kommuniziert hat, kann man nicht von einer kompetenten Sprachnutzung sprechen. Jetzt haben natürlich aber frei lebende Gorillas auch eine Art und Weise, miteinander zu kommunizieren. Und ob man in Bezug darauf diese natürlich erwachsene, sage ich mal, und nicht von Menschen beigebrachte Art und Weise davon sprechen kann, dass das Sprache ist, das kann ich als jemand, der sich mit Gorilla-Kommunikation noch nicht beschäftigt hat, auch nicht sagen. Aufgrund der relativ hohen Intelligenz von Gorillas würde ich aber annehmen, dass wenn wir sagen, dass Tiere Sprache haben, dass wir dann natürlich bei Tieren gucken müssen mit relativ hoher Intelligenz. Also konnte Coco sprechen? Ich würde sagen, nein. Sie konnte aber mit menschlicher Sprache kommunizieren.
Also Sprachfähigkeit würdest du ihr jetzt nicht attestieren, aber die Kommunikationsfähigkeit schon.
Ja.
Okay, spannend.
Kommunikationsfähigkeit haben alle Tiere. Also das ist keine Fähigkeit, die zur Diskussion steht. Aber es ist ganz lustig, denn ich habe mir ja die Frage gestellt, ob Tiere sprechen, und ich habe dazu auch ein Handbuch zur Kommunikationswissenschaft herangezogen und dort wurde aber auch relativ klar eine Linie gezogen zwischen tierischer und menschlicher Kommunikation, was ich sehr interessant finde, weil die Linie, die gibt es ja schon in Bezug auf die Frage, haben denn Tiere eine Sprache, und jetzt, dass Tiere eine Kommunikation haben, das kann man auch gar nicht verneinen, aber es wurde eben trotzdem auch betont, ja, Tiere, die kommunizieren ganz anders als Menschen, ganz anders, also wirklich ganz anders. Und da dachte ich mir schon so, ja, weiß ich nicht, also es funktioniert eigentlich sehr gut, so eine Tier-Mensch- und Mensch-Tier-Kommunikation in den meisten Fällen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, mich da reinzuarbeiten, ja auch nur oberflächlich, muss ich sagen, in diesen Diskurs, was denn Sprache ist, ob Tiere jetzt Sprache haben oder nicht. Und da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Stimmen. Und es gibt eigentlich ganz klar das Lager, das sagt, nein, Tiere haben keine Sprache. Und es gibt das Lager, das sagt, ah, aber Tiere kommunizieren so komplex miteinander, das ist eigentlich schon Sprache oder sprachenhaft.
Ja, ja.
Stellenweise, ja.
Und ich denke, dass das ein super spannender Fall jetzt war, dieses Thema der Tiersprache oder der Tierkommunikation aufzubröseln, weil im Alltag begegnen uns ja solche Fälle, wo wir eigentlich denken, dass Tiere schon mit, also eine Sprache beherrschen, häufig, also zum Beispiel der Gesang der Vögel, die kommunizieren ja auch auf diese Art und Weise miteinander. Aber ist das Sprache? Ist das tatsächlich eine Sprache, die die Vögel da hervorbringen? Das ist eben halt diese spannende, interessante Frage, auf die es keine eindeutige Antwort, zumindest bisher, gibt. Und dafür danke ich dir, Jakob, dass du da so einen wunderbaren Einblick uns gegeben hast. Vielleicht gehen wir jetzt ein bisschen anders durch die Stadt oder durch den Wald und beobachten mal die anderen Phänomene unter dieser neuen Blickwinkel.
Sehr schön.
Okay, Wunderbärchen, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Jakob, nochmal vielen Dank.
Sehr gerne.
Und falls euch diese Folge genauso wunderbar wie mir gefallen hat, dann würden wir uns unglaublich darüber freuen, wenn ihr eine schöne, positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlassen würdet. Das kann bei Spotify mit Sternen geschehen, auch bei Apple Podcast könnt ihr gerne 5-sternige Bewertungen hinterlassen, falls ihr mögt. Und auf anderen Podcast-Apps gibt es sicherlich auch andere wunderbare Optionen und Möglichkeiten, da eine schöne Bewertung zu geben. Ansonsten, wie immer, freuen wir uns über einen Diskurs in den Kommentarspalten der Podcast-App. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, was euch aufgefallen ist, welche Anekdoten ihr noch habt oder welche Beobachtungen ihr in eurem Alltag gemacht habt. Das lesen wir uns sehr gerne durch. Außerdem sind wir immer extrem erfreut darüber, wenn wir Mails bekommen oder DMs bei Instagram bekommen, vor allem wenn sie auch Empfehlungen haben oder Ideen haben für weitere Folgen des Podcasts. Das Yes. wäre auch wunderbar. Also falls ihr irgendein Phänomen habt, worüber ihr schon mal lange nachgedacht habt oder keine Antwort bisher gefunden habt, dann gerne her damit. Sofern es halt mit Sprache zu tun hat.
Sprache soll es schon sein.
Genau. Ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen. Ich wünsche euch allen ein wunderbares, besinnliches Fest und einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann 2026 wieder.
Guten Rutsch bis 2026. Tschüssi.
Ciao. Ich bin soweit. Meine Gesichtsmuskeln sind trainiert und bereit für den neuen Aufnahmeversuch. Ja, und gleich beginnt der verbale Dünnfall namens Anton spricht, ohne vorzulesen. Nee.
Hä? Das ist ein französischer Philosoph des 12. Jahrhunderts.
Des, stopp, 20. Jahrhundert.
Des 20. Ja.
Darf ich was sagen zu? Nee. Sag mal.
Diese nordamerikanischen Prärierunde, das war ein Ruf des nordamerikanischen Präriehunds. Du verstehst, was ich meine.
Nicht ganz.
Ach Mann, scheiße. Wie beschreibe ich dieses Bild, das ich im Kopf habe?
Ja, ich bin gespannt. Check, Junge, so geht's. Im Erstversuch.